Endlos Beta.
Hallo.
Und herzlich willkommen.
Zur fünften Ausgabe von Endlos Beta, einer Radiosendung live aus Augustusburg. Endlos Beta, eine Radiosendung, in der es um Themen geht, die uns in Augustusburg, einer sächsischen Kleinstadt, begegnen, aber auch im Rest der Welt. Und wir, das sind Margarete Kiss
und Konrad Beer.
Und heute haben wir noch einen besonderen Gast bei uns in unserem Studio und das ist Ida.
Hallo.
Genau, man muss dazu sagen, apropos Studio, wir sind wieder mal umgezogen. Wir haben ein neues Studio, oder gesagt einen alten Raum, ein neues Studio. Wir haben uns in unserem etwas zwei Laden, so heißt er, eingerichtet und ein temporäres Studio aufgebaut und sind jetzt sichtbar in der Stadt.
Genau, wir sitzen quasi vor zwei Schaufenstern und sind auf der Straße, die direkt hoch an den Augustusburger Markt, an den großen Markt führt.
Genau, Sichtbarkeit ist vielleicht ein gutes Thema, deswegen haben wir Ida eingeladen zu uns in die Sendung, weil wir haben uns auf der Straße im Prinzip kennengelernt durch Sehen, einfach durch ein freundliches Wesen und bist jetzt hier bei uns im Studio, weil diese Sendung soll ein bisschen darum gehen, wie wir, was wir hier als Künstler machen, angenommen werden, gesehen werden und so weiter, und dann wäre das doch mal ganz authentisch, wenn du das erzählen würdest, wie du uns wahrgenommen hast oder vielleicht unsere Vorgängerinnen, die hier schon da waren in der Stadt.
Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, in Augustusburg sieht man, wenn sich etwas verändert, weil Augustusburg ist so klein, man sieht, wenn neue Menschen auf der Straße sind. Und das finde ich eigentlich auch einfach ziemlich toll, weil man merkt, es ist irgendwie eine Veränderung da, es passiert was mit der Stadt. Und sowohl eure VorgängerInnen als auch ihr, man sieht, dass es darum geht, die Stadt zu verändern oder vielleicht neue Eindrücke zu gewinnen. Das finde ich toll. Gerade auch diese beiden Räume, die beiden Schaufenster, die ihr gestaltet habt, das sind einfach Räume, die immer schon in Augustusburg sind und plötzlich verändern sie sich. Man sieht neue Sachen und das ist einfach schön.
Das geht ja runter wie Öl.
Das ist sehr schön gesagt worden. Genau, wir haben, was wir vielleicht jetzt noch kurz ergänzen müssen, es geht heute im Speziellen um Residenzprogramme auch. Also wir sind hier, weil wir an einem Residenzprogramm von Auf weiter Flur e.V., einem Verein, teilnehmen. Und wir haben erstmal zu Beginn dieser Sendung jetzt gerade Ida gehört. Als nächstes würden wir gerne ein Gespräch hier spielen, was wir mit dem Kulturförderverein in Augustusburg geführt haben. Und darin geht es um Residenzprogramme.
Ich glaube, die namentliche Vorstellung des Kulturfördervereins müssen wir da nochmal nachholen, weil wir ein bisschen aus Zeitgründen einfach die Vorstellungsrunde gekürzt haben. Es wird ja eine volle Sendung, daher gehen wir direkt in das Gespräch rein, was denn der Kulturförderverein überhaupt macht.
Genau, also wir haben mit drei Frauen vom Kulturförderverein gesprochen und diese drei Stimmen werdet ihr jetzt im Folgenden hören.
Genau. Gute Unterhaltung.
Ja, also wir haben im Verein natürlich eine Satzung, weil wenn man Verein sind, hat man eine Satzung. Und in unserer Satzung steht, dass wir das kulturelle Leben in der Stadt fördern. Unter Beachtung denkmalpflegerischer Gesichtspunkte wollen wir die historische Altstadt beleben. Und das entstand eigentlich aus der Tatsache heraus, dass wir gespürt haben, dass busweise die Touristen zum Schloss hochfahren, dass im Freistaat Sachsen Augustusburg als Schloss bekannt ist. Und keiner hier runter in die Altstadt kommt. Die historische Altstadt einfach so im Dornröschenschlaf hier existiert. Und wir gesagt haben, okay, es sterben immer mehr Ladengeschäfte, es wird immer leerer hier, aber das ist ein Teufelskreis. Wenn keine Geschäfte da sind, kommen keine Leute. Wenn keine Leute kommen und was kaufen, gehen immer mehr Geschäfte kaputt. Wir müssen also was tun, um die Altstadt zu beleben. Das war eigentlich der erste Ansatz. Da gab es Gründungsmitglieder, die sehr... Also die Ideen hatten, auch Ideen, sich auszuprobieren und so weiter. Wir haben also von Bäume in Fässer pflanzen über Veranstaltungen eben alle möglichen Sachen in die Wege geleitet und versucht. Dazu also steht, also wie gesagt, in der Satzung Theaterveranstaltungen, Märkte, Feste, aber auch die Waldbühne zu beleben und eben diesen Leerstand der Ladengeschäfte irgendwo ein bisschen abzubauen.
Ja, traditionell ist eigentlich zum Beginn des Jahres das Ostereierrollen am Markt, wo praktisch Ostereier dem Marktberg runtergerollt werden und da das wirklich sehr, sehr hohen Zuspruch mittlerweile findet. Also das ist langsam gestartet und immer neue Ideen dazugekommen, sodass man das wirklich so im großen Event am Ostersonntag Nachmittag für die Familien so als ersten Frühlingsausflug praktisch nach Augustusburg schon etabliert haben. Dann haben wir das Kunstfest im Sommer, wo wir wirklich die Künstler einladen, hier ohne irgendeine Gebühr ihre Kunstwerke zu präsentieren und auch zu veräußern an die Marktbesucher. Das hat auch sehr regen Anspruch am Pfingstsonntag. Und dann ist etablierter lebendiger Adventskalender, den unsere Heidrun ins Leben gerufen hat und der jeden Tag vom 1. Dezember bis 24. Dezember praktisch stattfindet in Geschäften, aber auch in Privatwohnungen oder auf dem Markt unterm Tannenbaum, wo sich da jeder auch einbringen kann, da eine Idee zu integrieren.
Ja, wir haben dann über die Jahre hinweg schon mal einen Mittelaltermarkt organisiert, das Maibaumsetzen, Aufstellen und Maitanz dazu versucht, in Skulpturenweg mit unterstützt. Eine Marktgalerie gab es übrigens im Lehngericht unten drin schon mal. Augustusburg liest, Augustusburg erzählt, dann den Tag des offenen Denkmals mit Veranstaltungen belebt sozusagen. Wir haben eine Kulturwanderung gemacht zu einer Gaststätte, die es schon gar nicht mehr gibt, die völlig abgerissen ist und nichts mehr, aber einfach auch in dem Gedächtnis des Ortes solche Sachen wieder anzuregen. Und wir versuchen auch Prominente der Stadt ein bisschen bekannt zu machen. Wenn man schon mal im Stadthaus war, sieht man, dass da zu Karl Fegen, dem Schriftsteller, der hier gewohnt hat, und Fips Fleischer, der sehr bekannt war, Ausstellungen und in dem Zusammenhang auch Veranstaltungen stattgefunden haben, um das wieder ein bisschen in das Gewissen der Stadt, aber auch der Bürger, der Touristen, die es besucht. Und da gibt es immer so zwei Stränge. Der eine ist, ja, wir wollen, die Touristen, die aufs Schloss gehen, sollen auch aufmerksam werden auf die Stadt. Aber wir wollen auch, dass unsere Augustusburger Bürger was haben, gemeinsam sich zusammenfinden, vielleicht ehrenamtlich arbeiten oder eben mit dazu beitragen, dass wir eine Gemeinschaft sind und dass wir bestimmte Dinge gemeinsam erleben und Ideen entwickeln, wie wir das noch ein bisschen sozusagen verbessern können.
Das ist auch letztendlich, denke ich, schon der Ansatz von vielen Dingen, die wir machen, gerade auch mit dem Adventskalender, dass wir viele Leute integrieren, etwas zu machen, zu sagen, du hast hier den einen Tag mal für eine Stunde, um da den auch mitzuteilen, ihr gehört hier dazu, aber ihr könnt auch mehr sein als einfach nur dazugehören, nämlich auch was zu teilen mit den anderen. Die, die sich überreden lassen, machen eigentlich immer positive Erfahrungen. Aber irgendwie reicht es eben nicht weiter.
Also da haben wir ein riesiges Problem eigentlich angesprochen. Ne? Wir sind im Verein
15 Mitglieder, aber davon 7 wirklich intensiv aktive und die Resten.
Was hier im ländlichen Raum sich immer wieder darstellt, ist, dass viele, also dass Einzelne in vielen Vereinen aktiv sind und die Träger auf ganz vielen Ebenen sind und man immer wieder den gleichen Leuten sozusagen begegnet, bei denen, die man ansprechen kann, die was helfen. Wenn man konkret jemanden für eine Einzelinitiative fragt, dann ist die Bereitschaft häufig da. Aber es ist irgendwo schwierig, langfristig, dass sich jemand festlegt und sagt, ja, ich mache jetzt bei euch mit und ich steige da ein und ich bin auch immer ansprechbar bei den Initiativen oder so. Ne? Das ist sehr schwierig.
Genau, also vielleicht können wir jetzt schon direkt diesen Schwank machen, ein bisschen auf unsere Position hier. Vielleicht könnt ihr so ein bisschen sagen, wie ihr dieses Residenzprogramm von außen seht oder als was so als neue, also irgendwie hier so reinkommt und sich hier irgendwie verortet und immer wieder diese neuen Leute kommen.
Also das ist ein ganz schwieriges Problem, weil selbst Leute, die gehört hatten, die Stadt, also wir haben hier jetzt eine größere Menge Geld, die in dieser Form umgesetzt wird, lange gebraucht haben, um zu hinterfragen, was es denn sich so richtig dahinter verbirgt. Ja? Wir wissen, es gibt das Lehngericht, wir wissen, da werden Künstler eingeladen, wir wissen, dass das Wort Digitalisierung da kursiert, sage ich einfach mal. Ne? Und erst wenn man wirklich auf die Seite von Auf weiter Flur sich das Projekt genau ansieht, dann kann man so ein bisschen dahinter schauen und lesen, dass die drei ausgeschriebenen Residenzen in enger Zusammenarbeit eine digitale und analoge Vision für die Stadt Augustusburg entwickeln sollen und dabei die Bewohnerinnen aktiv einbeziehen. Das ist die Definition, die da steht, ne? Aber wenn die Bewohnerinnen selber das nie wissen, ne? Wie sollen die Künstler, die kommen, dann den Anschluss finden oder so? Also da haben wir auf alle Fälle ganz, ganz schnell Aufgaben, weil es sind ja schon, ein Dreiviertel der Zeit abgelaufen und wir müssen dort irgendwo bessere Ansätze finden, um das zusammenzubringen. Das ist eindeutig so. Sicher auch ein bisschen bedingt, dass in dem Verein selber kein Augustusburger Mitglied, also doch der Bürgermeister, ich nehme es jetzt zurück, also Mitglied ist. Also das würde sicher das Ganze noch ein bisschen anders gestalten, wenn jemand in dem Verein auf weiter Flur auch direkt von den Bewohnern der Stadt hier aktiv Mitglied wäre und dort das Ganze ein bisschen beeinflussen könnte.
Es ist halt so, es ist bekannt gemacht worden und danach war eigentlich nichts mehr. Das heißt, ich selber sage, ja, ich weiß und ich wohne auch gleich um die Ecke, gut, aber warum lädt man sich nicht eben mal die Vereine ein? Stellt euch vor, sagt, ihr seid jetzt da, was sind vielleicht in so einem Gespräch gemeinsame Anknüpfungspunkte? Wo kann man sich auf einer Ebene treffen, um erstmal überhaupt zu starten? Das ist sowohl mit der ersten Gruppe als mit euch auch nicht passiert. Und ich finde, das kann nicht ein Corona-Problem sein, weil wir genügend Platz haben, um mit Abständen und so weiter zu arbeiten. Das finde ich, das ist eine organisatorische Sache, die durch den Verein, in dem ihr, sag ich mal, angestellt seid, gesteuert werden muss. Das können auch wir hier vor Ort nicht steuern. So was sagen, ja, wir laden euch jetzt mal ein und laden alle ein. Das funktioniert nicht. Ich denke, das muss, für mich muss das professioneller starten einfach. Und die Frage ist eben, ein halbes Jahr. Was ist in einem halben Jahr überhaupt machbar? Ich arbeite in der Grundschule, habe jetzt eine Klasse 1. Ich weiß, was in einem halben Jahr machbar ist, wenn man neu startet. Und ihr startet ja neu. Ja? Auf das, was gelaufen ist, könnt ihr da zurückgreifen? Oder was nützt euch das, was jetzt mit der ersten Gruppe gelaufen ist? Auch sowas, das ist nicht transparent. Also transparent war, da gab es den Maibaum und da hingen die Blaudrucke dran und das war toll. Das war was ganz Sichtbares. Aber wer nimmt sich die Zeit, hat von der letzten Stadttreiberin die Geschichten gelesen? Na? Wer guckt regelmäßig auf die Augustusburg-App? Es ist eine gute Sache und es sind auch viele zu erreichen. Aber dieses Miteinander findet leider nicht über die digitalen Medien statt. Und es braucht seinen Startpunkt, indem man sich in die Augen guckt.
Und ich sehe nach wie vor in diesem Projekt eigentlich unsere Aufgabe, Kunst zu ermöglichen. Das heißt also, hier in der Stadt die Vorstellungen, die ihr mitbringt, die ja, frischen Wind aus Berlin, Wien, was weiß ich, auch ruhig mal hier durchblasen kann, ne? Einfach zu diskutieren und zu überlegen, wie können wir organisatorisch, wie könnten wir einfach dazu beitragen, dass man etwas ermöglichen kann. Da sehe ich eigentlich unsere Ansatzpunkte und eben im Gegenzug das, was wir an Veranstaltungen, an Aktivitäten schon installiert haben, zu beleben mit dem, dass jemand von außen auch mal drauf guckt und vielleicht noch Dinge, die wir hier mit dem Fensterblick im Moment betrachten, ein bisschen öffnet und ein bisschen weitergestaltet. Also das sind so zwei Punkte, die ich mir gut vorstellen könnte, die dieses Projekt durchaus bringen könnte.
Aber wie geht es euch damit, dass das explizit eine Einladung an Künstlerinnen und Künstler ist, die ja eingeladen sind? Weil viele dieser Fragen, die da auch in der Vereinssatzung stehen, sind ja die Frage, kann das ein Künstler oder eine Künstlerin leisten? Ist das nicht eher eine Managementfrage oder eine Wirtschaftsfrage, um die solche Prozesse anzustoßen? Können das Künstler in eurer Sichtweise leisten?
Ich denke schon, weil, also ihr wisst ja schon, auf was ihr euch einlasst und habt euch dafür beworben. Und für mich ist nicht die Frage, ob ich da einen Manager brauche, sondern für mich ist die Frage Ideen. Ja, und da ist doch mir egal, ob das ein Künstler ist, ob das ein Landwirt ist, ob das, wer das ist. Es geht um Ideen und die Bereitschaft, etwas zu tun. Und mein Engagement da reinzusetzen. Für euch ist es jetzt ein Job. Das ist auch voll in Ordnung. Für uns ist es unser Ehrenamt. Aber das kann verzahnen. Das kann ein Miteinander sein. Und das sollte ein Miteinander sein. Und es ist mir eigentlich egal, was ihr seid. Also das ist toll, was ihr seid. Aber das hat für mich jetzt überhaupt nichts damit zu tun, ob das ein Künstler leisten kann. Ich denke, im ländlichen Raum ist der Begriff Künstler so ein bisschen, ach, die sind so, so Spinner oder so Abgefahrene und was wollen wir denn hier damit? Und so. Weil man das nicht einschätzen kann. Aber warum? Weil man nicht ins Gespräch kommt.
Es ist wirklich so, diese Summe, die da in dem Projekt zur Verfügung steht, die ist ja bekannt in der Stadt. Ne? Mhm. Und da ist natürlich, weil es eben einen hohen Prozentsatz auch Leute gibt, die nicht den Kultur- oder Kunstfaktor vor Augen haben, die dann sagen, so was ist nachhaltig, wenn die Künstler weg sind von diesem Geld für die Stadt entstanden, geblieben, was ist davon da?
Genau, also ich glaube, was man auch nicht außer Acht lassen darf, das ist ja, dass sich das Lehngericht in irgendeiner Form auch zu einem Ort entwickeln soll, der für alle irgendwie auch da ist. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt so in den nächsten Jahren, dass vielleicht auch, dass es auch in irgendeiner Form da wieder auftaucht, was hier passiert ist oder was man so jetzt während der Zeit hier, KünstlerInnen hier so entwickelt haben. Aber darüber können wir halt nichts, also wir sind halt nicht vom, wir sind nicht der Verein. So, also wir haben, wir blicken auch nicht in alle Prozesse da rein. Also das ist auch gar nicht das, was, glaube ich, von uns gewünscht ist. Sondern wir sind halt eingeladen, hier was zu machen.
Und ich würde fast mal die Gegenfrage stellen, sagen, also weil wir sind ja auch mit dem Auftrag der Digitalisierung hier angetreten worden, würde ich mal sagen, also was kann im Digitalen sowas sein, was eine Nachhaltigkeit hat. Das ist ja wirklich, das recherchieren wir ja wirklich auch, wir denken da ganz viel nach. Und welche, ja,
um halt also jetzt nicht einfach irgendwelche digitalen Projekte zu machen, genau, sondern wirklich.
Was macht halt Sinn? Und ich würde jetzt auch gar nicht so von Bedürfnis oder Mangel sprechen, aber so was, das ist ja für uns Stadtmenschen ja zum Teil auch so schwer. Was sind denn die Wünsche? Wie macht denn das hier Sinn so? Und das ist wirklich eine ganz starke Überlegung bei uns jedes Mal. Vielleicht könnt ihr uns da einfach mal einen Tipp geben oder jetzt auch dadurch den Nachfolgern, was sind, wenn ihr an diese Digitalisierung, was das auch immer ist, hat ja auch jeder seine eigene Vorstellung, in welche Richtung könnte das gehen? Was bleibt?
Also zum Beispiel haben wir immer wieder Probleme mit Werbung für unsere Veranstaltungen oder so. Ne? Wenn man da irgendein Format entwickeln kann, wo wir als Nicht-Fachleute relativ einfach eine Basis hätten, wie man Veranstaltungen, wie man bestimmte Aktionen oder so mehr in die Breite bekommt. Da könnte ich mir vorstellen, dass Digitalisierung schon irgendwo hilfreich sein kann.
Das andere ist, das können wir natürlich auch nicht steuern, die Bereitschaft, die Medien zu nutzen. Ich glaube, daran krankt auch schon sehr viel. Wir haben hier diese Augustusburg-App. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt angemeldet sind. Da könnte man.
Ca. 740.
Oh, gut. Das weiß ich genau, weil ich dort jetzt einen Adventskalender gelesen habe, weil wir ja keinen durchführen konnten. Habe ich jeden Abend eine Geschichte gelesen.
Genau. Also wir sehen das ja auch, wenn wir uns Veranstaltungen posten, sehen wir auch 743. Ja, so. Aber dann frage ich mich.
Und wie viel nutzen
Sie? Genau.
Das kann man doch dann sehen. Wie viel nutzen Sie? Das habe ich eben auch gesehen.
68 Leute.
Wie viel nutzen das? Und jetzt die Frage, warum nutzen das so wenig? Und wir würden es ja gern schon breiter machen. Es ist ein tolles Angebot zu Hause, sitzen, auf dem Knöpfchen drücken. Ich muss mich nicht mal bewegen und ich bekomme was. Und dort ist schon, wie kann man das attraktiver eben gestalten oder mehr Leute da anfüttern damit? Weil es, denke ich, nicht schwierig ist. Meine Mama ist 68, kriegt es auch hin.
Oder zum Beispiel eben, wie kann man einfacher, wenn die Leute schon nie so ganz freizügig sind, zukommen, wie kann man sie vielleicht durch solche Videochat-Diskussionen oder irgendwas, solche Angebote dazu bringen, wenigstens in diesem Raum, von zu Hause jetzt im Moment oder so, zu bestimmten Themen zu diskutieren, zu sprechen, sich Gedanken zu machen und so weiter. Also das manchmal fehlt, also dieses persönliche Ansprechen nutzen wir schon, aber wir erreichen manchmal noch nicht genügend. Mhm. Auch selbst zur Mithilfe. Mhm.
Vielleicht ist es, also manche Dinge, also ich habe jetzt auch gestern gelesen, die Augustusburg-App gibt es doch auch erst seit 2019 oder so. Ne? Mhm. Also die Dinge brauchen halt auch, glaube ich, ihre Zeit, bis die angenommen werden.
Vielleicht müsste auch noch mehr Breite, also breitere Angebote auf dieser Augustusburg-App eben vorhanden sein. Also mehr Leute das nutzen, dann sind auch mehr Leute, die sich das ansehen. Naja. Sicher ist es auch so hier im ländlichen Raum, wenn wir davon sprechen, dass die Bedürfnisse, sich persönlich miteinander zu unterhalten, stärker sind, vor allen Dingen aber im bestimmten Alter. Ja? Also die Jugend gebraucht die digitalen Kanäle sicher stärker, ist klar und logisch, aber eben ältere Menschen sicher nicht, also da rede ich noch nie von Rentnern und ganz Alten. Ne? Aber da auch mal vielleicht Anregungen zu schaffen und zu sagen, ne? Also im letzten Durchgang hat die Danielle so eine Sache gemacht, wo sie
Selbsthilfe.
Ja, so ein bisschen Selbsthilfe und so weiter. Ja, aber in diese Richtung kann ich mir schon vorstellen, also da, das hat zart angefangen, aber vielleicht gibt es da auch Interesse.
Das war ja auch ein bisschen die Idee hier von diesem Etwas-2-Laden, dass wir eben dachten, wir könnten hier wir könnten hier Veranstaltungen machen, könnten zum einen sichtbar sein in der Stadt, weil wir eben auch gedacht haben, wahrscheinlich braucht es, gerade hier in diesen Strukturen, braucht es wahrscheinlich erst das persönliche Kennenlernen, dass man so weiß, ah, okay, wenn die bei der Augustusburg-App was von Endlos Beta posten, dann sind das die Leute und die habe ich aber auch schon mal gesehen.
Ja.
Ne, und dann höre ich es mir nämlich auch
an. Weimar! Was wollen wir denn mit Weimar? Das lesen die Leute. Die lesen nicht, dass du da was über die Stadt und dass es mit der Stadt zu tun hast. Die lesen Bauhaus Weimar. Die einen wissen nicht, was Bauhaus ist und die anderen sagen, Weimar ist weit weg.
Und Endlos Beta.
Und Endlos Beta. Also, schlimmer geht's nicht. So ungefähr. Ne? Das ist einfach auch dieses nicht...
Überwinden.
Also muss man schon na, die Stufe zu überwinden, sagen, ey, das hat was mit uns zu tun, egal wie das heißt.
Ja, wir haben gesprochen mit Andrea Buschbeck. Sie ist Vorstand vom Kulturförderverein, Heidrun Weber und Annette Uhlig.
Genau, und unser Prinzip in dieser Sendung ist ja ein bisschen immer Dinge, die hier passieren, zu vergleichen oder einzuordnen mit Dingen, die vielleicht woanders passieren oder andere Leute drauf gucken. Und das so auch in dieser Sendung. Diesmal haben wir ja Michael Kranigsfeld eingeladen. Telefonisch, aufgrund des Schneegestöbers, muss man jetzt mal sagen, egal wann man die Sendung hört, heute ist gerade sehr viel Schnee. Micha sitzt am Telefon und wird uns das Gespräch ein bisschen einordnen und vergleichen mit seiner Forschung, die er nämlich macht über künstlerische Residenzen mit dem Fokus auf auch Partizipation, also wenn Leute mitmachen. Ja, da. Und dann bitte, Margarete.
Und ländlicher Raum.
Und ländlicher Raum, genau. Das ist ein Schwerpunkt, wo er forscht. Genau, aber das hören wir einfach nach der nächsten Musik, um ein bisschen zu entspannen. Bis gleich. Thank you. Das war wieder der digitale Part in der Sendung, nämlich Musik aus dem Netz. Diesmal wieder von Pablo Sanchez, ein Song Quintal und auch ein Song, der aus Südamerika stammt und im Netz frei veröffentlicht worden ist. Und ihr könnt das wie immer auf unserer Playlist nachlesen und dann euch auch runterladen und fleißig zu Hause hören.
Genau. Zurück zu unserem Thema heute, Residenzen oder Residenzprogramme und deren Nachhaltigkeit mit dem Schwerpunkt Partizipation und ländlicher Raum. Wir haben jetzt Micha Kanigsfeld am Telefon. Und genau, Micha, vielleicht willst du dich ganz kurz erstmal vorstellen, wer du bist.
Ja, total gerne.
Der Name ist jetzt schon bekannt, aber was du so machst.
Ja, ich bin Micha Kranigsfeld. Ich arbeite an der Uni in Koblenz-Landau. Da machen wir ein Forschungsprojekt namens DOKIL. Das beschäftigt sich mit Residenzprogrammen in ländlichen Räumen. Und dabei besuchen und begleiten wir eben Künstlerinnen bei ihrer Arbeit, soweit wir eingeladen sind dazu. Und schauen eben ganz genau, wer arbeitet da eigentlich wie, mit wem zusammen und was entsteht da eigentlich dabei Neues, sowohl für die Künstlerin als auch für die, die daran teilnehmen.
Und woher kommt dieser Fokus auf den ländlichen Raum oder auf ländliche Räume?
Ja, das Ganze ist ein gefördertes Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und die interessieren sich für kulturelle Bildung und zwar in ländlichen Räumen, weil es dazu noch sehr wenig Forschung gibt. Und wir haben uns eben gedacht, wir machen das am Beispiel dieser Künstlerinnenresidenzen. Aber es gibt noch viele andere Forschungsprojekte, die das in ganz anderen Perspektiven angucken. Zum Beispiel gucken sich manche auch an, welche Rolle Eltern spielen für die kulturelle Bildung ihrer Kinder und inwiefern die sozusagen eigentlich ganz entscheidend da genau das mitmanagen. Ja.
Genau, wir würden, glaube ich mal, also wir haben in diesem Gespräch mit dem Kulturförderverein von den Frauen eine Frage gestellt bekommen, und zwar, warum wir uns für Augustusburg quasi entschieden haben, ne? Oder also warum wir nach Augustusburg gekommen sind innerhalb dieses Residenzprogramms. Und wir haben dann so ein bisschen erzählt davon, dass halt Residenzprogramme, dass das eine Möglichkeit ist für KünstlerInnen, eben gerade nach dem Studium oder so in ihrer beruflichen Laufbahn eben einen bestimmten Rahmen zu bekommen, in dem man arbeiten kann. Und genau, sie haben aber so relativ, also sie wollten schon direkt hören, warum Augustusburg. Und
genau, ich glaube, das kann man natürlich verstehen, dass man, wenn man einen Gast in der Stadt hat, irgendwie wissen zu wollen, warum der oder die hier angekommen ist. Und ich meine, wir haben das auch ein bisschen allgemein beantworten können, oder besser gesagt aus unseren Biografien heraus, ne? Wir haben eben schon andere Projekte gemacht. Wir sehen diese Problematik, oder das ist ja keine Problematik, einfach das Phänomen oder auch der Sehnsuchtsort Land oder Nichtstadt, auch ein spannendes Feld, irgendwie, was wir, glaube ich, ganz neugierig selber beobachten. Jetzt nicht so wissenschaftlich, wie du es machst, sondern eben wir gucken es halt wirklich an, vielleicht auch als Perspektive für das eigene Leben, würde ich mal so sagen. Und natürlich muss man auch sagen, natürlich war das auch sehr attraktiv für uns als Künstler, allein von der Finanzierung ist. Natürlich muss man dazu sagen, das hat man selten, dass man so sorgenfrei für eine Zeit arbeiten kann.
Ja, was ich interessant finde in diesem Gespräch, was wir gerade gehört haben, das ist, dass da so ein paar Themen auftauchen, die ich jetzt nicht mehr so notiert habe und zu denen ich dich, Micha, voll gerne befragen würde. Und zwar ist es dieses Gegenüber von diesem Eingesessenen, also quasi einem Kulturförderverein, der in der Stadt arbeitet, und dem, was von außen kommt, das so als erstes. Und das zweite ist das mit dem Ehrenamt und der bezahlten Arbeit, also unserer Position jetzt hier eingeladen zu sein. Und dieses Miteinander, wie erlebst du das vielleicht in diesen Projekten, die du mitbetreust?
Ja, da bist du sozusagen schon bei den heißen Eisen gelandet. Also in den Projekten, die wir anschauen, merken wir immer wieder, wir können nicht nur die künstlerische Arbeit angucken, also dass das ganz konkret passiert, sondern wir müssen auch immer das Setting anschauen, in dem das passiert. Also wer arbeitet da eigentlich mit wem zusammen? Ne? Genau sowas wie, wer ist da ehrenamtlich und hat deswegen zum Beispiel ganz andere Zeitvorstellungen. Also das haben wir auch im Interview gehört. Ne? Was soll man in einem halben Jahr schon schaffen? Ich glaube, für viele Künstlerinnen ist es ganz, es ist schon fast ein Zeitluxus, sozusagen so lange an einem Ort sein zu können und etwas zu entwickeln. Und aber aus der Perspektive zum Beispiel von einem Verein, der viel längerfristig plant und der das auch in seiner Freizeit ja realisiert in Teilen, ist ein halbes Jahr erstmal nichts. Ne? Da plant man jetzt schon das nächste Jahr. auf jeden Fall voraus und man setzt vielleicht auch auf Langfristigkeit. Und da versteht man dann manchmal vielleicht sozusagen diese Idee eines professionellen kulturellen Tuns nicht oder anders, als es eine Künstlerin tut. Und da sozusagen braucht es dann schon von den Projekten, die wir kennen, immer viel Austausch oder Wissen um die jeweiligen Ressourcen, die jemand hat. Ne? Und in dem Interview wurde ja auch betont, dass das schon zusammengehen kann und dass es daran auch Interesse gibt, weil man eben verschiedene Positionen hat und die muss man eben so ein bisschen miteinander orten.
Ja, genau. Also genau, gerade vor diesem Hintergrund, den wir ja auch so ein bisschen jetzt in dieser Sendung haben, dass wir eben auch uns über diese Nachhaltigkeit Gedanken machen, weil wir jetzt so ein bisschen in dieser Haltung hier auch sind, dass wir eben denken, es muss ja irgendwie, was heißt es muss, aber es wäre schön, wenn es in irgendeiner Form eine Nachhaltigkeit gäbe von diesem Projekt. Und dass das ja irgendwie was ist, was auch von Seiten von diesem Kulturförderverein jetzt in dem Fall ja auch gewünscht ist, dass es längerfristig sich was daraus ergibt. Also auch eine gewisse Erwartung irgendwo.
Ja, da finde ich immer interessant bei den anderen Projekten, die wir auch anschauen oder hier ja auch, das ist eine total typische Frage, sowieso an Kunst ja immer. Und sie ist immer sehr schwer zu beantworten, denn also ich zum Beispiel schaue ja kulturelle Bildung an und zum Beispiel Bildungserfahrungen und Momente kann man nicht so schnell messen. Das sind ganz individuelle Momente, wo man vielleicht auch erst 5 Jahre später merkt, dass da eigentlich was losgetreten worden ist, was man dann zu was anderem geführt hat in der eigenen Biografie. Also manchmal sind die sehr unsichtbar und hinzu kommt ja, dass Kunstprojekte an sich auch erstmal flüchtig sind. Das sind kurze Momente, die man erlebt, wo man irgendwas sieht und erlebt, wo man sich vielleicht noch drüber austauscht, aber wo es nicht in einer Weise übersetzbar ist in so ein Instrumentarium, wie ihr habt ja über Management gesprochen. Ne? Da spricht man dann vielleicht auch an ganz andere Kategorien oder Messbarkeiten an. Und ich glaube, das zu verhandeln, ist immer eine total interessante Frage. Wer kommt mit welchem Interesse rein? Und da muss man sich jetzt mal klar sein, alle haben unterschiedliches Interesse und wie verhandle ich das jetzt in der Gruppe? In anderen Residenzprogrammen, die wir anschauen, ist es unterschiedlich gehandhabt. Also es gibt zum Beispiel eins, da kommen die Künstlerinnen immer nur für 2-3 Monate, aber dafür bis zu 3 Jahre in Folge. Also mit der Idee, dass die über die Zeit was aufbauen und vielleicht sich ein Netzwerk vor Ort aufbauen oder mit Leuten wieder und wieder arbeiten, damit daraus vielleicht was Langfristiges entstehen kann. Und in einem anderen, ja.
Ja, nee, also ich wollte nicht unterbrechen, aber mache ich jetzt doch. an dem Punkt mit dem Prozesshaften. Ich finde das gerade, also ich habe jetzt gar keine Frage, sondern mir fällt mir gerade noch ein, dass im Gespräch mit dem Verein, glaube ich, auch so bezeichnend war, dass auch so dazwischen den Wunsch zu haben, zwischen so ein Kunstwerk einzufordern oder etwas, was bleibt im Sinne, zumindest hatte ich den Eindruck, oder aber gleichzeitig, deswegen hatte ich das mit dem Management angesprochen, dass es ja um Vermittlung, um prozesshafte Dinge geht halt. Deswegen finde ich das interessant zu hören, dass andere Projekte das explizit schon als Fokus haben, zu sagen, der Prozess steht im Vordergrund. Aber genau, ich wollte dich nicht unterbrechen, du hattest noch ein gutes Beispiel, Klaus.
Ja, aber total richtig. Also zu sagen, das so anzulegen, die sind natürlich dann trotzdem immer darin bedingt, dass die trotzdem projekthaft organisiert sind. Ne? Man, jedes Jahr schreibt man einen neuen Antrag. Man kann ja meistens nicht so ein ganzes Projekt alleine bezahlen. Die holen sich dann immer noch Gelder dazu, aber es führt jetzt vielleicht auch weg. Auf jeden Fall bei einem anderen Projekt, das finde ich auch noch interessant, die arbeiten nochmal ganz anders. Die sagen, wir knüpfen erstmal Kontakte als Programm, also als Residenz-Einladende, als Verein zum Beispiel, das jetzt hier, mit Leuten vor Ort und fragen sozusagen, was sind eigentlich deren Themen oder Fragen oder suchen nach interessanten Partnern und Orten. Und die überlegen dann aus den Themen, die Leute formuliert haben, wer würde dazu eigentlich gut passen. Also kennen wir eine Künstlerin oder eine Gruppe, die da vielleicht etwas Interessantes losstarten könnte. Und da werden die Künstlerinnen mehr so gedacht wie eine kurzzeitige Intervention in einen langfristigen Prozess. Also man startet schon mit einer Frage, man arbeitet als etwas, eine Künstlerin oder ein Künstler kommt dazu und initiiert einen Prozess, der danach reflektiert wird und der dann zu was Neuem führt. Also wo man eine Erfahrung macht, wo man die Perspektive wechselt. Ne? Also solche Ideen sind das dann. Und das funktioniert natürlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Und in jedem Programm gibt es da auch Höhen und Hürden. Aber genau, da wird das sozusagen schon zusammen gedacht. Das ist irgendwie, wo liegt eigentlich der Prozess? Also wo liegt die Verantwortlichkeit auch? Das wird auch viel gefragt. Ne? Liegt die bei den Künstlerinnen, weil die das Thema setzen und dann auch etwas wollen davon? oder liegt die bei Leuten vor Ort, die eine Frage haben, auf die man antwortet?
Und würdest du sagen, dass das, was du gerade beschreibst, dass das eine besondere Wichtigkeit hat in Städten, in ländlichen Räumen oder in Dörfern oder so?
Ich glaube, erstmal ist das, was ihr ja macht oder was auch die Künstlerin, die wir allgemein anschauen, erstmal wie ein, also jetzt von außen, von mir beschrieben, ein sozialer und künstlerischer Prozess in einem. Also ihr baut ja sozusagen oder lernt Leute kennen und versucht darauf zu reagieren, was da passiert. Und deswegen ist das erstmal, glaube ich, angelegt in der ganzen Arbeitsweise, die ihr mitbringt. Und das wäre vielleicht auch erstmal wurscht, ob die jetzt in der Stadt oder auf dem Land stattfindet. Natürlich gibt es so, ja, würde ich sagen, besondere, ja, es ist eine spezielle Landschaft, es ist nicht eine städtische Landschaft, aber ich bin da immer sehr vorsichtig zu sagen, dass es auf dem Land so und in der Stadt so. Was auf dem Land auf jeden Fall so ist, ist dadurch, dass wir politisch die Zentren und die größeren Städte immer viel mehr gefördert haben. Also da wird viel mehr Geld auch für Kultur ausgegeben und für Institutionen von Kultur. Ist es so, dass es einfach auf dem Land die Vereine viel wichtiger sind, weil die sozusagen die wichtige Struktur bilden. Und deswegen ist da auch zum Beispiel auch das Soziale viel wichtiger. Also Kultur ist ein Grund, sich zu versammeln und Gemeinschaft zu stärken. Und das steht dann auch viel mehr im Vordergrund. Und das ist auch zum Beispiel ein Problem für die Nachhaltigkeit. Also wenn es niemanden gibt, oder also wer wäre die Struktur, die was langfristig weiterführt, ne? Und wo wäre die auch angesiedelt? Gibt es da eine Stelle oder kann sich dafür wirklich ein ehrenamtlicher Verein zuständig fühlen? Das ist halt ein Problem für zum Beispiel kulturelle Bildung, wie wir das angucken in unserem Projekt, weil da oft, nachdem so ein Projekt ist, niemand ist, der das auffangen kann auf professioneller Weise oder langfristig weiterführen kann, ne, und dafür die Ressourcen hat.
Ja, der Gedanke,
und das liegt daran, wie das Geld verteilt ist auch einfach.
Genau, und der Gedanke kam mir nämlich jetzt auch gerade irgendwie, inwieweit, das ist ja schon in Städten eine große Diskussion immer, lässt man sich als Verein, als Kunstverein oder als Kunsthaus auf eine institutionelle Förderung ein oder bleibt man bei der Beweglichkeit eines Vereins, einer Zusammenkunft von Menschen, was natürlich, wenn der Faktor Zeit und eine Verantwortlichkeit für noch andere Personen, die man einlädt, eine Rolle spielt, ist halt die Frage, ob man dann um diese Institutionalisierung überhaupt gar nicht mehr drum herum kommt, um auch diese Gleichmäßigkeit zu schaffen. Hast du da schon Erfahrungen in deinen Projekten, die du betreust? Gibt es da noch welche, die in dem Stadium des ich würde es mal Anfangsstadium des Machens, des noch nicht so ganz so institutionalisierten, gibt es da welche Vereine, die da dabei sind?
Ja, immer wieder. Das ist ja auch das Interessante. Es gibt ja gerade wie so eine nochmalige Welle von ganz vielen Initiativen auf dem Land im kulturellen Bereich, ne? Also sozusagen, die sich professionalisieren, Kulturscheunen, die sich gründen, KünstlerInnen, die aufs Dorf gezogen sind und dann plötzlich eine Residency anbieten und so. Ich glaube, da gibt es auch einfach gerade eine große Aufmerksamkeit gesellschaftlich für, was in ländlichen Räumen passiert. Und deswegen gibt es auch ganz viele KünstlerInnen und Kulturinitiativen, die da unterwegs sind. Ich glaube, man muss immer, also in allen Projekten, die wir anschauen, würde ich sagen, ist immer das immer in Verhandlung. Also, ne, wo institutionalisiert sich was und bei wem liegt das? Und wo bleibt man, ja, ich weiß gar nicht, ob man als Institution nicht beweglich ist, aber sagen wir mal projektweise organisiert, ne, und auch nur temporär da. Und wo liegt da vielleicht auch was, eine Stärke zum Beispiel so eines Residency-Programms wie bei euch drin, dass da sozusagen langfristig klar ist, da kommen immer wieder und die gehen immer wieder, aber gleichzeitig, und da kann man sozusagen was drumherum bauen und Beziehungen vielleicht auch übergeben von einer zur anderen, und gleichzeitig kommen aber immer wieder auch neue Impulse rein, ne? Und für mich ist es immer so, ich denke immer, diese ländlichen Räume sind ja nicht statisch, sondern die sind ja auch von ganz viel Bewegung geprägt. Leute ziehen hin und weg, die wandern, die pendeln zur Arbeit irgendwo hin und genauso machen das eben Künstlerinnen auch. Die sind mal für einen Ort halt an einem bestimmten Ort und sind da zu Gast. Und dieses Verhältnis muss man klären, ne? Wer ist eigentlich Gastgeberin und wer ist Gast und hat da auch welche Verantwortung am Schluss?
Genau, das ist natürlich auch in unserem Fall hier auch so eine interessante Gemengelage, weil der Bürgermeister der Stadt gleichzeitig Vereinsmitglied ist. Vermischt sich das ein Stück weit für uns auch als Auftrag oder wer ist Ansprechpartner? Suchen wir uns die Aufgaben selber? Warten wir auf Dinge? Das ist natürlich auch mal das, was auch jede Gruppe neu verhandeln muss. Aber was mir gerade noch einfiel, was ich halt auch als interessantes Phänomen hier sehe in der Stadt, wenn man sich als Künstler, jetzt kann das ja nur für mich sprechen, aus einer Komfortblase der Stadt herausbewegt und plötzlich auf Leute trifft, die natürlich eine ganz andere Kunstvorstellung haben. Was sind da deine Beobachtungen, was es für Strategien gibt, vielleicht auch ganz moderne, zeitgenössische, abgefahrene, neue Kunstformen in die Region zu bringen, wo man, das ist jetzt natürlich auch wieder eine Vermutung von mir, aber wenn man vielleicht doch eine konservative Kunstvorstellung hat, das ist jetzt ein bisschen eine Unterstellung, ich sage das ein bisschen provokativ, welche Strategien hast du da jetzt kennengelernt, wo man sagt, ja, wir machen jetzt aber was, das ist ja noch nie da gewesen und dafür muss man jetzt kämpfen, dass das auch akzeptiert wird in der Gemeinschaft.
Also da bin ich immer natürlich vorsichtig, weil wir haben erst letztes Jahr gestartet mit unserer Forschung und währenddessen ist weiterhin Pandemie. Also wir sehen natürlich nicht immer alles so, wie es vielleicht auch ohne Pandemie gewesen wäre. Aber mein Gefühl ist sehr stark das, was eigentlich auch eure Interviewpartnerinnen erzählt haben, nämlich diesen Gestus von kommt doch vorbei und lernt uns kennen und lasst uns zusammen was überlegen. Das ist was mir an vielen Orten immer wieder auffällt. Also dass es gar nicht darum geht, was man eigentlich da konkret macht. Also man trifft sich nicht unbedingt, weil jetzt eine Radioshow zusammen produziert werden muss, sondern man trifft sich vielleicht mit Neugier für die Radioshow, aber vor allem auch mit Interesse an der konkreten Person. Und dass man sozusagen da auch einen sehr persönlichen Austausch sucht. Und es scheint mir so, als ob sozusagen diese Anlässe für Geselligkeit, für Begegnung, für erstmal ganz viel Zeit miteinander verbringen, auch bevor man da ins Machen kommt, dass die ganz wichtig sind für diese, dafür den Blick zu öffnen für was man vielleicht noch nicht kennt oder ja, aber das ist auch nicht so ganz zuordnenbar, ne? Weil ja viele Leute auch, ihr seid ja nun in der Nähe zu Chemnitz und anderen größeren Städten, die sind ja auch unterwegs und fahren los vielleicht und gehen irgendwo in die Oper oder wo auch immer hin.
Ja. Mir fällt dabei eben nochmal der Begriff der kulturellen Bildung ein, weil man sagen könnte, wenn Künstlerinnen und Künstler aufs Land fahren oder in die Region fahren, kann man ja bös gemeint sagen, da gibt es einen Bedarf nach kultureller Bildung. Ist das deine Wahrnehmung oder ist das einfach ein anderer Blick auf Kunst?
Also ich würde erstmal sagen, dass vielleicht muss man den Begriff nochmal klären. Ja. Und ich verstehe den immer so, als dass sozusagen wir uns über die Mittel der Kultur bilden. Also sozusagen mit ästhetischen Mitteln, mit künstlerischen Mitteln gucken wir uns die Welt an. Und das ist sozusagen das, was in der kulturellen Bildung passiert. Also es ist nicht eine Ausbildung im Sinne von jetzt verstehe ich Mozart, sondern die Kunst ist ein Mittel, um die Welt zu begreifen. Und ich glaube, dafür gibt es erstmal überall einen ähnlichen Bedarf. Aber was du natürlich vielleicht auch mit ansprichst, ist natürlich dieses Bild auch, ne, von ländlichen und städtischen Räumen als sozusagen die Stadt als progressiver Ort, als Ort, an dem sozusagen das die pulsierende Metropole, während das Land sozusagen entweder romantisch verklärt wird oder so als konservativ einengend und rückwärtsgewandt gesehen wird. Und ich glaube, das sind aber, ich jetzt als Kulturwissenschaftler sprechend würde sagen, das sind eben erstmal kulturelle Ideen davon, wie Stadt und Land sich unterscheiden. Und wenn man dann so genau hinguckt, dann merkt man immer, das stimmt eigentlich gar nicht, sondern es gibt vielleicht nur gar kein Angebot dafür. Und vielleicht gibt es das auch nur deshalb nicht, weil wir ständig annehmen, dass es niemanden interessiert.
Ja, ich finde, das ist voll der gute Punkt. Und ich finde auch, dass eben eine Kunstpraxis verschieden aussehen kann. Also, dass eben auch, dass manchmal auch das, was Sie vom Kulturförderverein so beschrieben haben, Künstler dann als was gesehen haben, die irgendwie abgefahrenes Zeug machen. Und ich finde aber, das ist so, es gibt ja ganz viele andere Formen auch, wie, also was man als künstlerische Praxis begreifen kann. Und ich finde zum Beispiel, dass so Vermittlung, Kunstvermittlung zum Beispiel ein Riesenthema ist. Und ich glaube auch, dass da eigentlich sich städtische und ländliche Räume gar nicht groß unterscheiden, weil du in einem städtischen Raum auch die Bubble hast, die ins Museum geht und der Rest bleibt eben zu Hause. So. Also es gibt auch dort diese Gruppierungen und das ist, glaube ich, auch nichts, was ich so generalisieren würde oder so.
ich ganz persönlich fand es sehr schön in dem Interview, die selbstformulierte Aufgabe, die der Verein einnehmen könnte für die Residenz, nämlich sozusagen Dinge zu ermöglichen, vielleicht auch Kontakte herzustellen und so. Und gleichzeitig im Gegenzug einzuladen, zu sagen, ergänzt doch unsere Veranstaltung, schaut auf die nochmal neu drauf, ne? Also schaut doch mal, was beim Ostereierrollen irgendwie los ist. Oder wenn wir der Maibaum ist ja schon so eine erste Neubeschau dessen, was da so passiert. Und das finde ich ein super spannend immer. Also da werde ich immer persönlich, merke ich, bin ich immer ganz interessiert an den künstlerischen Praktiken, wenn die so neugierig sind und schauen, was ist denn hier eigentlich los und kann ich darin vielleicht was entdecken, was ich vorher nicht gedacht hätte. Also wenn die so Lust an Breitenkultur bekommen, die vielleicht jetzt nicht so einen elitären Kunstanspruch hat, aber worin man vielleicht was finden kann, was zu einem neuen Gedanken führt und wo man was ergänzen kann. Also das ist natürlich auch eine Rolle, die man einnehmen kann als Künstlerin, zu denken, hier gibt's ja schon ganz viel und darauf antworte ich. Also nicht, ich bringe die Kunst in die Lehre, sondern ich gehe mit dem um, was da ist und formuliere eine Antwort und kriege auch wieder eine Antwort da drin. Ne? Ja. Dann ist es mehr so ein Kommunikationsprozess.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist genau eigentlich meine Haltung, die du da beschreibst, weil ich war so ganz am Anfang hier mit einer, sie ist, glaube ich, Stadträtin, war ich spazieren und sie hat so zu mir gesagt, die ist relativ jung, und sie meinte so, weißt du, Margarete, es muss immer das Gleichzeitige geben. Es muss noch immer die Geschenkekörbe geben für die Leute, die Geburtstag haben. Und es muss auf der anderen Seite aber auch irgendwie mal eine Party geben oder so. Also es muss immer dieses, das Traditionelle, woran viele Leute festhalten, also das muss irgendwie noch immer existieren und das muss auch seinen Raum bekommen. Also das haben wir immer schon so gemacht. Das ist ganz wichtig, um eben auch bestimmte Leute abzuholen. Und das kann ergänzt werden, so durch neue Formen oder so. Und ich glaube, das ist voll, das ist wichtig. Und auch da würde ich sagen, das ist auch wichtig in, nicht nur in ländlichen Räumen, das ist auch in städtischen Räumen wichtig, dass es eben immer auch die Gleichzeitigkeit gibt. Wenn man daran interessiert ist, dass es zu einer Beteiligung kommt, auch von BürgerInnen oder so. Also
ja, ich glaube, das müssen wir auch sehen. Es sind natürlich sehr, also auch in unserem Forschungsprojekt schaue ich jetzt immer nur Künstlerinnen an, die ähnlich arbeiten. Ne? Also wir gucken jetzt zum Beispiel nicht Maler an, die eine Residenz machen, die einfach nur da sind, um zu malen und irgendwie inspiriert zu werden, sondern es geht bei uns immer auch um diese gemeinsamen, ko-kreativen, partizipativen Prozesse, wo man mit den Leuten vor Ort und mit den Gästen von außerhalb, wenn man das so definieren will, halt ins Tun kommt. Ja.
Ja. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage, weil ich frage mich halt immer, ist das gerade nochmal unsere persönliche Wahrnehmung, weil wir jetzt gerade auf dem Land sind, aber gibt es gerade wirklich viele Projekte, die sich mit dem sogenannten ländlichen Raum beschäftigen? Und
ja, auf jeden Fall. Also es gibt sehr viele Förderprogramme dafür und es gibt viele Diskussionen, Tagungen, neue Magazine, die sich nur mit ländlichem Raum beschäftigen, also über die Landlust hinaus.
Ja.
Und genau, ich glaube, da gibt es gerade einfach viel Diskussionsbedarf und ich frage mich auch immer so ein bisschen, wo das herkommt. Aber es gibt Leute, die schon etwas länger im Geschäft sind als ich und die sagen, das sind so Wellenbewegungen. Also es gab in den 70ern, Anfang der 80er auch schon mal so eine große Bewegung von Künstlerinnen aus der Soziokultur, die so aufs Land gegangen sind und da Orte gegründet haben. Und vielleicht ist das irgendwie etwas, was wir gesellschaftlich immer mal wieder machen, dass wir das umdrehen. Ja.
Und also vielleicht können wir an der Stelle noch mal kurz Ida eine Frage stellen. Ida, wie findest du das mit dem ländlichen Raum? Denkst du so, also ich habe gerade mir so gedacht, ob du so in deinem Kopf gerade denkst, ah cool, neues Interesse an so ländlichen Räumen, oder dass du so denkst, naja, also wenn ich mit der Schule fertig bin, gehe ich sofort weg hier.
Ich finde es auf jeden Fall super wichtig, dass man auch von den Städten weg in den ländlichen Raum schaut, weil es ist definitiv was neben Städten existiert und auf jeden Fall großes Potenzial hat. Ich denke, gerade in der Lockdown-Situation haben viele Menschen gemerkt, dass es auf jeden Fall Vorteile haben kann, wenn man eher auch in weniger städtischen Gebieten wohnt und dass man diese Gebiete einfach mehr integriert in das, was man sonst eher mit dem städtischen Raum verbindet. Also ich denke einfach, dass dieses breite kulturelle Angebot, was es vermehrt in Städten gibt, dass es einfach auch auf den ländlichen Raum ausgeweitet wird, dass man sich quasi nicht ausgeschlossen fühlt, sondern überall den Anschluss hat an das, was einen interessiert.
Aber ja, dem zu schließen, deine Aussage auch, Micha, irgendwie bleibt uns das Thema noch warm. Ich glaube, wir werden uns vielleicht auch nochmal wiederhören in einer der nächsten Sendungen, weil schließlich begleitest du uns, dann können wir dich auch begleiten bei deinem Forschungsstand. Und wir machen ja noch bis zum März hier auch hoffentlich jede Woche eine Ausgabe. Vielleicht hören wir uns dann nochmal wieder. Wenn nicht, dann hören wir uns nach der Residenzzeit. Und du kannst natürlich die nächsten Künstler hier mit dann auch im Auge behalten.
Genau. Ja. Ich höre auf jeden Fall auch Radiosendung die nächsten Wochen immer weiter.
Das ist toll.
Das ist schön.
Wir müssen schon wieder ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja, sagen erstmal Dankeschön, dass du da warst. Und trotzdem, also dass wir das hingekriegt haben, trotz Schneechaos, so spontan noch ein Telefoninterview. Toll.
Ja, richtig toll. Vielen Dank dafür.
Ja.
Bis bald.
Genau, wir spielen jetzt mal kurz eine Musik und dann haben wir noch unseren beliebten Sendeteil mit nämlich Interviews von Sarene Leuenberger.
Genau.
Das wollte ich gleich erstmal festhalten. Ne? Wir haben Stadtrecht. Das sage ich immer, wenn ich sage, auf dein Dorf ist doch wer.
Chemnitz ist so eine Stadt für sich, wenn ich das mit Berlin vergleiche. Zum Beispiel. Also in Berlin kann ja jeder, also da geht ja alles. Da kannst du ein bunter Vogel sein, da kannst du normal sein, da geht alles. Ich glaube, in einer Stadt wie Berlin kannst du freier sein. Chemnitz ist so eine Stadt für sich.
Chemnitz ist eine Stadt für sich. Das lässt viel offen, was das ist. Das war wieder ein Teil unserer Interviewserie von Sarene Leuenberger, die das also als Vorgängerin hier in Augustusburg Frauen zu verschiedenen Themen befragt hat.
Ja. Ida, was glaubst du, was war die Frage?
Ich glaube, es ging darum, wie man sich frei entfalten kann oder wie frei man in seiner Entfaltung ist oder von äußeren Einflüssen geprägt wird, wenn man im Vergleich in einem städtischen Raum wohnt im Vergleich zum ländlichen Raum, wie sich das unterscheidet, wie man auch wahrgenommen wird.
Also kannst du mit den Antworten von den Frauen was anfangen oder was wäre deine Antwort darauf?
Ich denke, also es gibt definitiv einen Unterschied, einfach auch auf basierend der Anzahl der Menschen, die einem begegnen, dass man im ländlichen Raum wahrscheinlich sichtbarer ist, einfach wenn man auch anders ist als vielleicht der Großteil der Masse. Aber ich denke, letztendlich kann man sowohl im städtischen Raum als auch im ländlichen Raum so frei sein, wie man selber möchte. Ich kann mir vorstellen, dass es im ländlichen Raum ein größeres Selbstbewusstsein braucht als im städtischen Raum. Aber ich denke, definitiv kann man sich überall so frei entfalten, wie man selber möchte.
Ja, man muss sich die Welt so machen, wie man sie will. Ne?
Ja.
So, das ist... Würde ich jetzt auch rein interpretieren.
Du als Mann.
Stimmt. Und mit Doppelmann. Mann, Mann, muss, Mann. Mann muss und Mann und muss. Genau.
Ja, okay, ja. Gut, dass wir da deine Meinung auch dazu haben. okay, naja, jetzt haben wir noch 5 Minuten. Das ist uns noch nicht passiert, dass wir dann am Ende...
Wir können natürlich wieder ein langweiliges Lied danach spielen, aber wir können auch noch uns unterhalten.
Ja, oder hast du noch ein kleines Musikstück im Petto, was wir
hier auf jeden Fall noch
auf diesen sprachintensive Sendung mal wieder...
Genau, also ich würde jetzt noch ein bisschen Musik spielen, da sagen wir aber schon mal Tschüss vorher.
Genau, sagen wir schon mal Tschüss.
Genau, kommen wir vielleicht schon auf die nächste, ja, aber ist ja die Frage, ne? Wir machen ja auch Podcast-Radio, die nächste Folge. Ja, wir können noch mal verweisen auf die Playliste. Hört euch die Sendung, wenn ihr jetzt zum ersten Mal dabei wart, die anderen 4 Ausgaben vor uns an, das freut uns sehr. Ihr könnt gern Kommentare hinterlassen auf der Webseite, in der Augustusburg-App übrigens auch, nochmal der Hinweis für alle Augustusburgerinnen und Augustusburger. Wir freuen uns über Impulse.
Ja, ich wollte genau das Gleiche sagen. Also auch gerne eine E-Mail schreiben und
E-Mail-Adresse?
E-Mail-Adresse ist info@augustusburg.blog.
Genau, und sonst die aktiven Möglichkeiten auch per Instagram oder Twitter uns zu kontaktieren.
Genau, dann wir hören uns nächste Woche wieder. Vielleicht auch mit Ida zusammen, wer weiß. Stimmt.
Ich muss noch die Musik erwähnen vorhin, das war ein Song von Cloud Warmer, ein tolles Projekt aus New York, die in der Quarantänezeit ganz viel produziert haben. Jetzt aber noch ein paar Takte mit französischer Musik. Ja, damit bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche.
Danke, tschüss. Ida, dass du da warst.
Sehr gerne.
Tschüss. Thank you.